Elinor legte Theresa den Arm um die Schulter und drückte sie an sich. »Sieh dir deine Tochter an«, flüsterte sie ihr zu. »Tapfer wie...« Sie wollte Maggie mit einem Helden aus irgendeiner Geschichte vergleichen, doch alle, die ihr einfielen, waren Männer. Und außerdem schien ihr niemand tapfer genug, um es mit dem Mädchen aufzunehmen, das so kerzengerade dastand und mit trotzig vorgeschobenem Kinn Capricorns Schwarzjacken musterte. Die Elster hatte nicht nur Maggie mitgebracht, sondern noch einen alten Mann. Elinor vermutete, dass es der Mensch war, der ihnen den ganzen Ärger eingebrockt hatte. Fenoglio, der Erfinder von Capricorn, Buster und all den anderen Scheusalen, einschließlich des Ungeheuers, das sie heute Nacht ums Leben bringen sollte. Elinor hatte von Büchern immer schon mehr gehalten als von Schriftstellern, und sie musterte den Alten wenig wohlwollend, als Flachnase ihn an ihrem Käfig vorbeiführte. Ein Stuhl stand für ihn bereit, nur ein paar Schritte von Capricorns Sessel entfernt. Elinor fragte sich, ob das bedeutete, dass Capricorn einen neuen Freund gewonnen hatte. Doch als Flachnase sich mit grimmiger Miene hinter dem Alten aufbaute, schloss sie daraus, dass es sich wohl eher um einen weiteren Gefangenen handelte. Capricorn erhob sich, sobald der alte Mann neben ihm saß. Ohne ein Wort ließ er den Blick über die lange Reihe seiner Männer schweifen, langsam, als riefe er sich bei jedem Einzelnen ins Gedächtnis, was er in seinen Diensten geleistet und was er falsch gemacht hatte. Die Stille, die sich breit machte, roch nach Angst. Jedes Gelächter war verstummt. Nicht einmal ein Flüstern war zu hören. »Den meisten von euch«, begann Capricorn mit erhobener Stimme, »muss ich nicht erklären, wofür die drei Gefangenen, die ihr dort seht, bestraft werden. Für den Rest reicht es wohl, wenn ich sage, dass es um Verrat, Geschwätzigkeit und Dummheit geht. Man kann sicherlich darüber streiten, ob Dummheit ein Verbrechen ist, das den Tod verdient. Ich denke, ja. Denn sie kann durchaus die gleichen Folgen haben wie Verrat.« Bei dem letzten Satz erhob sich Unruhe auf den Bänken. Elinor dachte zuerst, Capricorns Worte hätten sie ausgelöst, doch dann hörte sie die Glocke. Selbst Buster hob den Kopf, als ihr Läuten durch die Nacht schallte. Auf ein Zeichen von Capricorn winkte Flachnase fünf Männer zu sich und stapfte mit ihnen davon. Die Zurückgebliebenen steckten beunruhigt die Köpfe zusammen. Einige sprangen sogar auf und blickten zum Dorf hinüber. Capricorn aber hob die Hand, um dem Gemurmel, das sich erhoben hatte, ein Ende zu machen. »Es ist nichts«, rief er, so laut und schneidend, dass es schlagartig wieder still wurde. »Ein Feuer, nichts weiter. Und mit Feuer kennen wir uns schließlich aus, nicht wahr?« Gelächter erhob sich, doch einige, Frauen und Männer, blickten immer noch beunruhigt zu den Häusern hinüber. »Sie hatten es also getan.« Elinor biss sich so fest auf die Lippen, dass es schmerzte. Mortimer und der Junge hatten Feuer gelegt. Noch war über den Dächern kein Rauch zu entdecken, und bald wandten sich alle Gesichter wieder beruhigt Capricorn zu, der irgendetwas über Verrat und Falschheit erzählte, über Disziplin und gefährliche Nachlässigkeit. Aber Elinor hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Sie blickte zu den Häusern immer wieder, auch wenn sie wusste, dass das nicht klug war. »Genug zu den Gefangenen, die hier sind«, rief Capricorn. »Kommen wir zu denen, die entkommen sind.« Cockerell hob einen Sack auf, der hinter Capricorns Sessel gelegen hatte, und reichte ihn ihm. Capricorn griff mit einem Lächeln hinein und hielt etwas hoch. Ein Stück Stoff von einem Hemd oder einem Kleid, zerrissen und bedeckt mit Blut. »Sie sind tot«, rief Capricorn in die Runde. »Ich hätte sie natürlich lieber hier gesehen, doch leider ließ es sich nicht vermeiden, sie auf der Flucht zu erschießen. Nun, um den verräterischen Feuerspucker, den ihr fast alle kennt, ist es nicht schade. Und Zauberzunge hat zum Glück eine Tochter hinterlassen, die seine Begabung geerbt hat. Teresa sah Elinor an, die Augen starr vor Angst. »Er lügt«, flüsterte Elinor ihr zu, auch wenn sie den Blick nicht von den blutigen Fetzen wenden konnte. »Er benutzt meine Lügen. Das ist kein Blut. Das ist Farbe, irgendeine Farbe.« Doch sie sah, dass ihre Nichte ihr nicht glaubte. Sie glaubte an die blutigen Tücher, ebenso wie ihre Tochter. Elinor sah es Maggies Gesicht an, und sie hätte ihr zu gern zugerufen, dass Capricorn log. Aber sie wollte, dass er noch eine Weile daran glaubte, dass sie alle tot waren und niemand kommen konnte, um sein schönes Fest zu stören. »Ja, brüste dich mit einem blutigen Lappen, du elender Brandstifter!« schrie sie ihm durch das Gitter zu. »Darauf kannst du dir wirklich etwas einbilden. Was brauchst du noch ein Monster? Ihr seid alle Monster, alle, wie ihr da sitzt. Büchermörder, Kinderräuber!« Keiner beachtete sie. Ein paar Schwarzjacken lachten, und Teresa trat an das Gitter, klammerte die Finger um den dünnen Draht und sah zu Maggie hinüber. Capricorn ließ den blutigen Stoff auf der Armlehne seines Sessels liegen. »Ich kenne diesen Fetzen«, dachte Elinor voll Trotz. »Ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen. Sie sind nicht tot. Wer sonst soll denn das Feuer gelegt haben?« »Der Streichholzfresser«, flüsterte etwas in ihr, aber sie wollte es nicht hören. Nein, die Geschichte musste ein gutes Ende nehmen. Das gehörte sich einfach so. Geschichten mit einem traurigen Ende hatte sie noch nie gemocht.